Wenn man ein Instrument lernen möchte, dann heißt es normalerweise ja üben, üben, üben. Es dauert ja teilweise Monate, bis man überhaupt das erste Lied spielen kann. Und die Anfänge, zum Beispiel beim Trompeten, die klingen eher... Ja, so ein bisschen wie ein Elefant. Es gibt aber eine große Ausnahme, der Leierkasten. Den kann man auch ohne viel Üben spielen. Kakadu-Reporter Klaus Lokschin hat für uns alles Wissenswerte über dieses 300 Jahre alte Instrument gammelt.
Dann kommen wir hier, und alle anderen können vielleicht dazukommen und einfach mal gucken, wie das aussieht.
Du musst hier hin. Erzähl mal, was du da siehst.
Kleine Nüpse.
Nüpse?
Ja. Das sind so eine kleinen Stäbe, die aus so einer Rolle rausgucken.
Und jetzt lasse ich den Hebel herunter. Seht ihr das alle?
Ja.
Und das, was du Nöpsel genannt hast, ist auch hier. Und die Nöpsel, die in der Reihenfolge stehen, die zupfen jetzt die Nöpsel auf der Rolle an. Und je nachdem, wie lang die sind, desto länger ist auch der Ton. Und je nachdem, wo der auf der Ratze ist, desto höher oder tiefer ist der Ton.
Nils feiert gerade mit seinen Freunden im Detektiv-Outfit seinen 10. Geburtstag im Stadtmuseum Berlin und steht vor einer der dort aufgestellten Drehorgeln. Tabea Braun, die die Gruppe durchs Haus leitet, gewährt einen Einblick in das Instrumenteninnere auf die Stiftwalze und erklärt kurz, wie die Musik eigentlich in den Kasten kommt. Zur Feier des Tages darf das Geburtstagskind sogar die Kurbel drehen.
Na, wo muss ich drehen?
Hier.
So?
Klingt zwar noch etwas holprig, aber es ist ja für Nils auch das erste Mal, mit einer Drehorgel Musik zu machen, wie anno dazumal. Auch Vigo hat schon während eines Urlaubs in Tunesien selbst die Kurbel geschwungen, erzählt er.
Da habe ich gefragt, ob ich mal darf. Besser gesagt, da war ich noch kleiner, da hat mein Onkel schon gefragt. Und da durfte ich nicht mal drehen. Und bei mir hat auch jemand das reingeworfen, als ich gerade gedreht habe. Und der Mann hat gesagt, ich darf es behalten. Das waren 2 Euro.
Gage für eine schweißtreibende Musikantentätigkeit. Wer die Drehorgel erfunden hat, das weiß man nicht genau. Den Zeitpunkt schon eher. Vor rund 300 Jahren wurden wohl die ersten gebaut. Sie waren damals etwa so groß wie ein Schuhkarton und hießen Serinetten oder Vogelorgeln. Diese hier aus dem Museum ist so eine. Klingt tatsächlich wie Vogelgezwitscher. Serin ist das französische Wort für den Zeisig und den Kanarienvogel. Serinette ist also das Instrument, das deren Gesang nachahmen soll.
Es kommt wohl ursprünglich aus dem französisch-italienischen Raum. In gut bürgerlichen Häusern wollte man Vögeln das Singen beibringen und eine Spieldosen gebaut und hat das dann pausenlos dem Kanarienvogel oder welchem Vogel auch immer vorgekurbelt. Und man hoffte, dass die Vögelchen dann fangen zu singen. Und findige Instrumenten haben das dann weit aufgeblasen bis zu unserer heutigen Drehorgel.
Axel Stüber kennt sich wie kaum ein anderer mit Drehorgeln und deren Geschichte aus. Er hat Kirchenorgelbau gelernt und vor einigen Jahrzehnten in Berlin eine Werkstatt von Vorgänger übernommen. Eigentlich, um darin Kirchenorgeln zu reparieren. In der standen aber noch 2 reparaturbedürftige Drehorgeln.
Dadurch bin ich also gleich in die Drehorgelei hineingeraten. Und über die Jahre habe ich dann einen Narren an diesem Instrument gefressen und mache das nun 40 Jahre lang.
Jetzt ist er einer der letzten seines Handwerks, der diese Instrumente restauriert, aber auch noch Leierkästen baut. So werden diese Orgeln meist in der Berliner Gegend genannt. Auch wenn das ein wenig abschätzig klingt, als würde immer nur die gleiche Leier aufgelegt. Kirchen und Drehorgeln arbeiten in etwa nach demselben Prinzip. Sie verwandeln Luft in Musik. Das hier ist eine Kirchenorgel. Über Motor, Pedale oder wie bei der Drehorgel, die Handkurbel werden Luftbälge bewegt, die für einen Überdruck sorgen. Orgelbauer nennen ihn Wind. Und der hat nichts mit Blähungen zu tun. Wann dieser Wind zu den jeweiligen Pfeifen flitzen darf, das steuern Ventile. Die werden bei der Kirchenorgel über Tastatur und Pedale geöffnet und bei der Drehorgel über Walzen oder, etwas moderner, über Lochbänder. Ein großer Unterschied ist allerdings, dass man bei der Kirchenorgel perfekt das Instrument beherrschen muss. Bei der Drehorgel reicht für den guten Klang das Drehen der Kurbel. Das macht den Unterschied zwischen Musikern und Musikanten.
Das Steuerungssystem bei den älteren Orgeln ist eine Stiftwalze, also die mit zahllosen, einer hat es mal versucht zu zählen, da waren es um die 22.000 Stifte und Brücken, die in so eine Walze eingeschlagen werden.
Der Holzzylinder sieht wie ein langgestreckter, stacheliger Igel aus und ist bis zu 10 Kilo schwer. Alles von Hand punktgenau mit den Nils als Nüpsel bezeichneten dünnen Metallstiften beschlagen, damit die jeweiligen Pfeifen exakt im Takt angeblasen werden. Auf einer Walze sind meist 8 Siegstücke von jeweils einer Minute Länge untergebracht. Ein leichtes seitliches Verschieben in den nächsten Titel. Würde eine Walze heute gefertigt, werden dafür einige 1.000 Euro zu zahlen. So viel Arbeitszeit steckt darin, erklärt Axel Stüber. An seinem wertvollsten Instrument, einer über 10 Jahre alten bemalten Drehorgel auf einem nostalgischen Wagen, deutet der Orgelbauer auf die Walze und setzt das Gerät in Schwung. Bacigalupo heißt Hersteller dieses Stücks, ein Name, der in der Orgelwelt so bekannt ist wie Stradivari bei den Geigen. Mit Macht ertönt es den 100 Löten. Die Leidenschaft müsse rüberkommen, Streierkastenmann. Schließlich stehe man an einer Orgel und nicht am Fleischwolf.
Wenn man die Geschichte betrachtet, hat es schon einen Jahrmarktscharakter. Die Moritatensänger sind mit den Instrumenten über die Märkte gefahren, haben ihre schaurigen Geschichten gesungen und dazu die Drehorgel mehr oder weniger schön gekurbelt.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden die Instrumente in allen Ländern Europas von Straßenmusikern und Gauklern gespielt. Besonders in großen Städten schoss die Zahl der Drehorgeln in die Höhe und Berlin mauselte sich zu einem weltbekannten Produktionsort hochwertiger Instrumente, denn berühmte italienische Instrumentenbauer wie Frati und Bacigalupo siedelten sich hier an. Drehorgeln gehörten zum Straßenbild der Stadt.
Die Drehorgelmänner waren ja die, die auch schon vor 150 Jahren über die Höfe gezogen sind und den Leuten Musik gebracht haben. Denn es gab noch keinen Plattenspiel-CD-Player, MP3-Player. Es waren die einzigen Leute, die natürliche Musik zu den Leuten brachten. Von daher hatten wir eine große Attraktion und wie es so schön empfunden wurde, machte ihm jemand das Fenster oben auf und wickelte im Papier den Groschen ein, dem Drehorgelspieler zu. Und der Drehorgelspieler hatte seinen Affen dabei, der das Kleingeld einsammelt.
Damals war man noch weit entfernt von Tierschutzgesetzen. In Kleidung zwängte Äffchen wurden nicht als Tierquälerei angesehen, sie waren einfach eine begehrte Attraktion. An der Drehorgel sollten die Kapuziner und Jesusäffchen helfen, Zuhörer anzulocken und geschwind die Münzen aus dem Gebüsch zu holen, wenn sie aus den oberen Wohnetagen heruntergeworfen wurden. Alles hinein in die mitgeführte Groschenbüchse. Schon seit längerem dürfen Äffchen aber für derartige Aufgaben nicht mehr eingesetzt werden, weil das einer artgerechten Haltung widerspricht. Trifft man heute einen Drehorgelspieler, befindet sich aber nicht selten noch ein Plüschaffe auf dem Instrument. Doch in anderen Ländern wird der Tierschutz manchmal leider weniger streng gehandhabt. Vigo schildert seine Erlebnisse aus Tunesien.
Da gab es viele Leierkasten und manche hatten Stoff auf dem drauf. Aber wir haben auch ein paar gesehen, die hatten wirklich echte Affen. Und die haben die so ein bisschen angezogen, auch so als, ja, als Deko.
Was hierzulande früher die Geschwister von Herrn Nielsen leisten mussten, hatten andernorts mitunter andere Tiere zu erledigen. In Polen waren traditionell die zu den Papageien gehörenden leuchtend bunten Ara die Begleiter und Geldeintreiber der Leierkastenmänner. Die Blütezeit der Drehorgeln waren die 1920er und 30er Jahre. Allein in Berlin gab es damals fast 1000 Leierkastenmänner, die eine Spielgenehmigung für einen genau abgegrenzten Stadtbezirk besaßen. Und nicht selten waren die Drehorgelspieler Kriegsversehrte des Ersten Weltkriegs, häufig armamputierte Menschen, die keine Rente erhielten. Oft gehörte ihnen die Orgel nicht einmal selbst, sondern war lediglich ausgeliehen. Doch die Hochzeit der Drehorgeln sollte allmählich vorbeigehen. Denn die Instrumente haben ja auch Nachteile, wissen Biane, Benjamin und Friedrich.
Also man kann keine verschiedenen Instrumente spielen. Weil jetzt bei einer Drehorgel kann man ja nur die Orgel spielen und keine Gitarre, Keyboard, Klavier oder sowas.
Man kann dann auch nicht die Sänger, die diese Lieder singen, auch nicht hören. Weil man hört man dann nur die Melodie.
Besonders die Erfindung des Radios mit der Übertragung der menschlichen Stimme verdrängte die Drehorgel. Und ein weiterer Grund.
Man kann einfach das Radio anstellen, muss nicht gleich die ganze Zeit an einem Gerät dran kurbeln, dass man Musik kriegt, sondern muss einfach nur einen Knopf drücken, dann hat man schon Musik.
Heutzutage kann man das eigentlich aus dem Internet eigentlich direkt downloaden. Und dann vom Computer irgendwie aufs Handy.
Falls man aber heute noch einen Leierkastenmann entdeckt, dann soll man seiner Musik eine Weile lauschen und vielleicht daran denken, dass das Instrument einmal so modern gewesen ist wie unsere heutigen MP3-Player. Alles hat eben seine Zeit.